Der neue Podcast Einschlafen mit Tieren. Ab jetzt in deiner Podcast-App. Einschlafen mit Biografien. Dein Podcast zum Einschlafen. Nancy Wake. Nancy Grace Augusta Wake, später auch Madame Fiocca oder Nancy Fiocca genannt, kam am 30. August 1912 in Wellington auf die Welt und starb am 7. August 2011. Sie war Krankenschwester und Journalistin aus Neuseeland. Während des Zweiten Weltkriegs schloss sie sich zuerst der französischen Résistance und danach dem britischen Special Operations Executive an. Nach dem Krieg arbeitete sie für kurze Zeit als Nachrichtenoffizierin im britischen Air Ministry. Der offizielle Historiker des Special Operations Executive, M.R.D. Foote, lobte ihre unbändige, ansteckende Lebensfreude. Viele Berichte über ihre Einsätze stammen aus ihrer Autobiografie »The White Mouse«. Nicht alle lassen sich mit weiteren Quellen belegen. Wake wuchs in Sydney im australischen Bundesstaat New South Wales auf. In den frühen 30er Jahren lebte sie in Marseille. Dort war sie mit dem französischen Industriellen Henri Fiocca verheiratet. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Frankreich im Jahr 1940 arbeitete sie als Kurierin für das Fluchthilfenetz Pat O'Leary, das zunächst Ian Garrow und später Albert Gerries leiteten. Sie half alliierten Fliegern, über das neutrale Spanien zu entkommen. Als die deutsche Gestapo ihr auf die Spur kam, floh Wake im Jahr 1943 nach Spanien und weiter nach Großbritannien. Ihr Mann wurde gefasst und hingerichtet. In London trat sie unter dem Decknamen Elaine dem Special Operations Executive bei. In der Nacht vom 29. auf den 30. April 1944 sprang sie mit zwei Kameraden per Fallschirm über dem Departement Allier ab. Ihre Aufgabe war es, zwischen dem Special Operations Executive und mehreren Maquis-Gruppen in der Auvergne zu vermitteln. Die Widerstandskämpfer standen lose unter der Führung von Émile Coulaudon, der den Decknamen Gaspard trug. Im Juni 1944 nahm Wake an einem Gefecht zwischen den Maquis und deutschen Truppen teil. Nach der Niederlage der Résistance fuhr sie laut eigener Aussage etwa 500 Kilometer mit dem Fahrrad, um einen Lagebericht nach London zu schicken. Für ihren Einsatz erhielt Nancy Wake zahlreiche Auszeichnungen. Am 17. Juli 1945 wurde ihr die George Medal des Vereinigten Königreichs verliehen. Die Vereinigten Staaten ehrten sie 1947 mit der Medal of Freedom. Frankreich zeichnete sie in der Légion d'Honneur aus, zuerst als Ritter im Jahr 1970 und später als Offizier im Jahr 1988. Australien ernannte sie am 22. Februar 2004 zur Companion des Order of Australia. Neuseeland verlieh ihr 2006 das Badge in Gold. Frühes Leben und Ausbildung. Wake wurde am 30. August 1912 in Roseneath bei Wellington in Neuseeland geboren. Sie war das jüngste von 6 Kindern. Über ihre Urgroßmutter Purewa war sie Maori. Purewa wird dem Iwi Ngati Mahanga zugerechnet und galt als eine der ersten Maori-Frauen, die einen Europäer heirateten. 1914 zog die Familie nach Australien und ließ sich in North Sydney nieder. Kurz danach kehrte der Vater, Charles Augustus Wake, nach Neuseeland zurück. Die Mutter, Ella Wake, geborene Rosieur, geboren 1874 und gestorben 1968, zog die Kinder allein groß. In Sydney besuchte Wake die North Sydney Household Arts School, eine Schule für Hauswirtschaft. Mit 16 Jahren lief sie von zu Hause fort und arbeitete als Krankenschwester. Mit 200 Pfund, die sie von einer Tante geerbt hatte, reiste sie 1928 zunächst nach New York City und dann nach London. Dort bildete sie sich zur Journalistin aus. Während der 30er Jahre arbeitete sie in Paris und später als Europakorrespondentin für Zeitungen des Hearst Verlags. Sie erlebte den Aufstieg von Adolf Hitler und der nationalsozialistischen Bewegung und sah in den Straßen von Wien, wie nationalsozialistische Schlägertrupps jüdische Frauen und Männer misshandelten. Die Pat O'Leary-Linie. 1937 lernte Nancy Wake den wohlhabenden französischen Industriellen Henri Edmond Fiocca kennen, geboren 1898 und gestorben 1943. Sie heiratete ihn am 30. November 1939. Zu dieser Zeit lebte sie in Marseille. Als Deutschland Frankreich angriff, arbeitete Wake dort als Krankenwagenfahrerin. Nach dem Fall des Landes 1940 schloss sie sich dem Fluchtnetzwerk des Hauptmanns Ian Garrow an, aus dem später die Pat O'Leary-Linie wurde. Wegen ihrer Geschicklichkeit, Verfolgern zu entkommen, nannte die Gestapo sie die Weiße Maus. Ihr Telefon wurde abgehört, ihre Post kontrolliert. Ihr Leben stand ständig auf dem Spiel. Im November 1942 besetzten Truppen der Wehrmacht ganz Vichy Frankreich. Als ihr Netzwerk verraten wurde, entschloss sie sich zur Flucht. Ihr Ehemann blieb zurück. Er wurde gefasst, gefoltert und von der Gestapo hingerichtet. Über ihre Tarnung erzählte Wake später: Ein wenig Puder, ein kleiner Drink unterwegs, dann passierte ich ihre Posten, zwinkerte und fragte: Wollt ihr mich durchsuchen? Gott, was war ich für ein kokettes Biest! Anfang 1943 versuchte sie, Frankreich zu verlassen. In Toulouse wurde ein ganzer Zug voller Menschen festgesetzt, auch Wake kam in Haft. 4 Tage später kam sie frei. Der Leiter der Linie, Albert Guéris, hatte behauptet, sie sei seine Geliebte und wolle ihre Untreue vor ihrem Mann verbergen. Bis zum Ende des Krieges wusste sie nichts vom Tod ihres Mannes und fühlte sich später dafür verantwortlich. Staatliche Unternehmen. Nachdem Nancy Wake Großbritannien erreicht hatte, schloss sie sich der Special Operations Executive an und absolvierte mehrere Ausbildungskurse. Vera Atkins, die oberste Betreuerin der in Frankreich eingesetzten Agentinnen, beschrieb Wake als eine echte australische Augenweide, voller Energie, mit blitzenden Augen. In den Lehrgangsberichten stand, Wake sei eine sehr gute und schnelle Schützin mit ausgezeichneter Geländeerfahrung. Ihr fröhlicher Geist und ihr starker Charakter hätten manche männliche Kameraden beschämt. Zwischen dem 29. und dem 30. April 1944 sprang Wake zusammen mit John Hindfarmer und dem Funker Dennis Rake über der Provinz Auvergne ab. Der örtliche Widerstandsführer Henri Tardivat fand sie in einem Baum hängend. Er rief: Er hoffe, dass alle Bäume in Frankreich so schöne Früchte tragen. Wake antwortete knapp, er solle den Unsinn lassen und sie herunterholen. Der Auftrag des Dreierteams bestand darin, die Verbindung zwischen London und der Marquis-Gruppe von Émile Coulodon herzustellen. Coulodon verlangte anfangs nur Waffen und Geld, zeigte sich aber wenig kooperationsbereit. Erst nachdem die französischen Streitkräfte des Inneren ihn dazu aufforderten, arbeitete er mit dem Team zusammen. Von da an trafen in kurzen Abständen Fallsendungen mit Waffen, Ausrüstung und Geld ein. Wake kennzeichnete die Abwurfplätze, sammelte das Material ein und verteilte es an die einzelnen Widerstandsgruppen. Außerdem trug sie eine Liste mit Zielen bei sich, die der Marquis vor der alliierten Landung am 6. Juni zerstören sollte, um die deutsche Reaktion zu verzögern. Die Lage spitzte sich zu, als Culloden am 20. Mai eine allgemeine Mobilmachung ausrief. Rund 7000 Männer kamen in drei Verbänden zusammen, um zu zeigen, dass der Widerstand eigene Gebiete befreien konnte. Die deutsche Armee prüfte die Stellung am 2. Juni, griff am 10. Juni größer an und umklammerte den Marquis am 20. Juni. Die Widerstandskämpfer mussten sich nach schweren Verlusten zurückziehen. Wake und ihr Team begleiteten sie auf einem dreitägigen Marsch von etwa 150 Kilometern bis zum Dorf Saint-Santin. Während der Flucht hatte Dennis Rake seinen Funkapparat und die Codes verloren. Ohne Verbindung zu London war das Team handlungsunfähig. Wake lieh sich daher ein Fahrrad, fuhr nach Châteauroux, fand dort einen Funker, meldete die Lage und kehrte wieder zurück, insgesamt rund 500 Kilometer in 72 Stunden. Auf ihrer Strecke stieß sie glücklicherweise kaum auf deutsche Truppen. Nach der Rückkehr vereinte sich das Team mit der Gruppe von Henri Tardivat im Departement Allier. Bald stieß ein weiterer Funker namens Roger, ein 19-jähriger amerikanischer Marineinfanterist, dazu. Im Juli folgten die US-Offiziere Reeve Schley und John de Coven Alsop als Ausbilder. Sie sprachen kaum Französisch. Schley war ohne seine starke Brille fast blind, beeindruckte die Marquis jedoch durch seine tadellose Uniform. Beide erwiesen sich als fähige Lehrmeister. Wake organisierte unablässig die nächtlichen Abwürfe von Waffen und Versorgungsgütern und leitete deren Verteilung. Sie berichtete später von einem Angriff, bei dem das Gestapo-Hauptquartier in Montluçon zerstört und 38 Deutsche getötet worden seien. Ein anderes Mal befreite sie drei junge Frauen, die von Kämpfern missbraucht wurden. Zwei ließ sie gehen. Die dritte hielt sie für eine deutsche Informantin. Nachdem Wake sie verhört und enttarnt hatte, ordnete sie die Erschießung an. Widerwillig folgten die Männer dem Befehl, als Wake erklärte, sie werde es sonst selbst tun. Reue zeigte sie nicht. Wake erzählte außerdem, sie habe einen SS-Posten mit einem Handkantenschlag lautlos ausgeschaltet, um während eines Überfalls keinen Alarm auszulösen. Die Technik hatte sie während der Ausbildung erlernt. Im Einsatz nutzte sie sie nur dieses eine Mal. Nach der alliierten Landung in Südfrankreich am 15. August setzten die Widerstandsgruppen den abziehenden Deutschen stark zu. Henri Tardivat wurde schwer verwundet und verlor später ein Bein. Bei einer Siegesfeier in Vichy erfuhr Wake vom Tod ihres Mannes. Mitte September beendete das Team seine Aufgabe und kehrte nach Großbritannien zurück. Nachkriegszeit. Unmittelbar nach dem Krieg erhielt Nancy Wake die George Medal, die Freiheitsmedaille der Vereinigten Staaten, die Medaille de la Résistance und die Croix de Guerre, und das gleich dreimal. Danach arbeitete sie im Nachrichtendienst des britischen Luftfahrtministeriums. Sie war den Botschaften in Paris und Prag zugeordnet. 1949 trat Wake bei der australischen Parlamentswahl im Wahlkreis Barton in Sydney für die Liberale Partei an. Ihr Gegenkandidat war Herbert Evatt, damals stellvertretender Premierminister, sowie Generalbundesanwalt und Außenminister der Regierung von Ben Chifley. Wake erreichte dabei einen Stimmenzuwachs von rund 13%. Bei der Wahl 1951 kandidierte sie erneut gegen Evatt. Das Ergebnis war äußerst knapp. Evatt behauptete den Sitz mit einem Vorsprung von weniger als 250 Stimmen. Einige Jahre später wechselte er in den sichereren Wahlkreis Hunter, was bis 1958 dauerte. Unmittelbar nach der Wahl 1951 verließ Wake Australien und zog nach England. In Whitehall arbeitete sie als Nachrichtendienstoffizierin im Stab des stellvertretenden Chefs des Luftwaffenstabes. Im Dezember 1957 heiratete sie den Offizier der Royal Air Force John Forward und kündigte kurz darauf. Anfang der 60er Jahre kehrten beide nach Australien zurück. 1966 bewarb sich Wake im Wahlkreis Kingsford Smith, konnte den Sitz jedoch nicht gewinnen. Etwa 1985 zogen sie und ihr Mann nach Port Macquarie, um dort den Ruhestand zu verbringen. 1985 veröffentlichte Wake ihre Autobiografie mit dem Titel »The White Mouse«. Nach fast 40 Ehejahren starb ihr Mann John Forward am 19. August 1997 in Port Macquarie. Das Paar hatte keine Kinder. Um ihren Lebensunterhalt zu sichern, verkaufte Wake später ihre Auszeichnungen. Sie erklärte sinngemäß, dass es keinen Zweck habe, die Orden aufzubewahren, da sie in der Hölle ohnehin schmelzen würden. 2001 verließ Wake Australien endgültig und zog nach London. Im Stafford Hotel in St. James Place fand sie ein neues Zuhause. Während des Krieges war das Gebäude ein Club für britische und amerikanische Soldaten. Dort hatte ihr einst der damalige Direktor Louis Burdet den ersten wirklich guten Drink spendiert. Auch er hatte in Marseille für die Résistance gearbeitet. Morgens traf man Wake häufig an der Hotelbar, wo sie ihren ersten Gin Tonic trank und Kriegsgeschichten erzählte. Sie feierte ihren 90. Geburtstag im Hotel, dessen Eigentümer einen Großteil der Kosten übernahmen. 2003 zog sie in das Royal Star and Garter Home für ehemalige Dienstangehörige in Richmond und blieb dort bis zu ihrem Tod. Wake starb am 7. August 2011 im Alter von 98 Jahren im Kingston Hospital an den Folgen einer Lungeninfektion. Ihrem Wunsch entsprechend wurde ihre Asche am 11. März 2013 in der Nähe des Dorfes Verneuil bei Montluçon in Zentralfrankreich verstreut. Ihr Nachruf erschien in der Sammlung »The Socialite Who Killed a Nazi with Her Bare Hands«, die die New York Times 2012 veröffentlichte. Das war Einschlafen mit Biografien, dein Podcast zum Einschlafen.